Liebe Fugis, es ist Samstag, der 19. Juli 2025. Markus S. Kleiner und ich haben euch wieder vier spannende Schlagzeilen aus dem aktuellen Feuilleton mitgebracht. Wir machen uns wieder auf die Suche nach dem Gold in den Fugen. Vorab eine ganz kurze Frage, Markus. Ich weiß nicht, ob du es schon verraten darfst. Hat's denn geklappt? Ich weiß, in Duisburg sind gerade die großen Hunger Games Fortsetzungscastings, Online-Casting, Menschen jedes Alters, jeder Herkunft. Bist du dabei?
Ich bin alle.
Fantastisch. CGI sei Dank.
CGI sei Dank.
Ich freue mich drauf.
Ich habe sie alle überzeugt.
Markus, was hast du für Themen mitgebracht?
Ja, ich werde heute über 30 Jahre MP3 sprechen und ich werde über Frauke Borosius-Gersdorf bei Markus Lanz sprechen. Marc, was hast du uns mitgebracht?
Wir müssen unbedingt über Justin Biebers neues Album Swag sprechen und über die Berlin Biennale und den angeblichen Erstickungstod der Ästhetik durch die Moral.
Fugengold, das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß.
Liebe Fugis, erinnert ihr euch noch an euren ersten iPod? Habt ihr mitbekommen, Juli 95, MP3, wie das unseren Musikkonsum verändert hat, wie das die Musikwirtschaft erst ängstlich gemacht hat und dann Musikkonsum und Musikverbreitung revolutioniert hat? Vor 30 Jahren ist die MP3 auf den Markt gekommen, am 14. Juli 1995.
Ein Blick auf die neuesten Trends und Entwicklungen in der Welt. Aktuelles.
Ja, liebe Fugis, entwickelt wurde die MP3 im Erlanger Fraunhofer Institut. Es war das Ergebnis jahrelanger Forschung, bei der Karl-Heinz Brandenburg eine zentrale Rolle spielte. Er erkannte früh, dass das menschliche Ohr viele Details in Tönen nicht wahrnimmt und nutzte dieses Wissen, um Musik digital neu zu komprimieren, dass sie nur noch ein Zehntel ihrer ursprünglichen Größe hatte, ohne hörbaren Qualitätsverlust. Anfangs war die Qualität noch nicht ausgereift. Experimente mit Songs wie Tom Steiner von Susan Vega zeigten, wie viel Arbeit noch vor ihnen lag. Doch dann kam der Durchbruch. Und zwar nicht auf legalem, sondern auf illegalem Weg. Ein Cyberkrimineller öffnete 1997 die Tür für die Massenverbreitung, als er eine gestohlene Lizenzsoftware mit einer falschen Kreditkarte gekauft ins Netz stellte. Das Ergebnis? Napster und andere Tauschbörsen brachten das Format weltweit in Umlauf und machten Musik im Internet zum Volkssport. Napster führte zu einer Krise der Musikindustrie und war zugleich eine der größten Herausforderungen für die technologisch rückständige Musikindustrie, über digitale Wege die Musikverbreitung und Musiknutzung neu zu gestalten. Einfach neu nachzudenken, was gibt's denn überhaupt für digitale Möglichkeiten, Musik an Musikliebhaberinnen zu bringen. Napster ermöglichte es Millionen, ihre Lieblingslieder kostenlos zu teilen. Eine digitale Revolution, die den Konsum radikal veränderte. Mit tragbaren Playern wie dem iPod wurde MP3 zum Massenprodukt und legte den Grundstein für Streamingdienste wie Spotify. Dabei profitierte nicht nur die Industrie. Das Fraunhofer Institut kassierte Milliarden an Lizenzgebühren, während Hersteller wie Apple mit dem iPod Milliarden Umsätze erzielten. Das MP3-Format war mehr als nur ein einfaches Audioformat. Es war der Startschuss für eine Ära grenzenloser Verfügbarkeit und Individualisierung von Musik. Doch diese Erfolgsgeschichte hat wie jede Erfolgsgeschichte auch Schattenseiten. Qualitätsverluste durch Kompression, Urheberrechtsprobleme und eine Kultur des schnellen Konsums. Heute entwickeln sich Codecs weiter, die Daten noch effizienter zu reduzieren, mit KI-Unterstützung sogar in Echtzeit. Die Bewertung der Einführung von MP3 und der Geschichte von MP3 ist zwiespältig. Einerseits hat MP3 den Zugang zur Musik demokratisiert und den digitalen Wandel beschleunigt. Andererseits hat er auch den Weg für Raubkopien geebnet und die Branche vor neue Herausforderungen gestellt. Das ging vor allem auf Kosten der Künstlerinnen und der Vergütung von Künstlerinnen, der fairen Vergütung von Künstlerinnen, über die ja heute immer noch oder für die heute immer noch gestritten wird. Die Zukunft liegt darin, aus meiner Perspektive zumindest, technologische Innovationen verantwortungsvoll zu nutzen, um künstlerische Vielfalt zu bewahren und einen fairen Umgang mit Musik zu sichern. Fortschritt braucht kritische Begleitung, sonst droht die Kontrolle über unsere Musikkultur verloren zu gehen. Die Geschichte zeigt, Innovation ist notwendig, doch nur im Gleichgewicht mit gesellschaftlicher Verantwortung kann sie nachhaltig sein. Die Zukunft liegt im Balance zwischen technologischer Innovation und nachhaltiger Musikkultur.
Sehr schöne Einordnung, mein Lieber. Ich bin zwar persönlich immer noch beim Minidisc-Player hängen geblieben, aber sehr schön diese Geschichte rekapituliert. Du hast dich die Tage schon mal öffentlich dazu geäußert. Schön, jetzt das nochmal im Deep Dive zu hören. Fantastisch, mein Lieber.
Wie hast du es denn? Bist du Typ Streaming oder bist du immer noch mehr analog unterwegs? Wie stehst du dazu? Ist Streaming für dich so etwas, was eine Bereicherung ist, eine Einschränkung ist? Wie siehst du es?
Total, also komplett duale Nutzung. Natürlich haben wir den Plattenspieler zu Hause stehen für die ausgewählten Scheiben. Dann fiel natürlich Hausmusik, also einfach selber machen. Aber ansonsten läuft richtig, richtig viel. Ich bin Spotify-Dauernutzer, würde ich fast schon sagen. Es läuft beim Arbeiten immer Musik im Hintergrund von alle Genre durch. Ich benutze vor allen Dingen die Algorithmen, um neue Musik zu entdecken, die, wenn man das pflegt mit Playlists und Likes und so, wirklich bombastische Vorschläge gibt. Und jetzt gibt es seit neuestem die Hörbuchfunktion, was mich sehr glücklich macht auch. Insofern beides intensiv genutzt. Und bei dir weiß ich natürlich, dass du so eine Art Hausaltar als DJ-Pult hast.
Definitiv. Also Platten, Singles immer first, CDs dann auch, aber genau wie du sagst, wenn man unterwegs ist, ist Streaming natürlich ein Segen. Auch Entdeckungsfunktion, wenn man es eben richtig pflegt und powermäßig nutzt. Das ist ja auch dieser Co-Abhängigkeitsthema. Ich will neue Sachen entdecken, auf die ich nicht gestoßen wäre. So wie man in Plattenlagen geht und dort Dinge entdeckt oder sich vom Plattenhändlerin was empfehlen lässt und so weiter, wenn die einen kennen oder eine gute Idee haben. Aber dieses Moment, diese Allverfügbarkeit, das war früher immer mein Traum, als Jugendlicher ein Wochenende im Plattenladen eingeschlossen zu sein, um dann alles durchzuhören. Das hat Streaming irgendwie auch möglich gemacht. Ich sehe es genauso. Ambivalent wie du. Beim nächsten Thema, mein Lieber, glaube ich, sind wir beide nicht mehr ambivalent, sondern kommen in die Wonnen der Eindeutigkeit.
Absolut, mein Lieber. Markus Fugis, wir müssen über Biebs sprechen, wie Fans ihn nennen. Justin Bieber und sein neues Album Swag.
Mehr als Musik. Pop.
Mein Beitrag basiert auf einem Zeit-Online-Artikel von Jens Balzer vom 13.07. ist überschrieben mit und dann spricht er das Tischgebet, das neue Album von Justin Bieber behandelt, die existenziellen Dinge. Markus, ich habe mich vor den Zug geworfen. Ich habe mir das angehört für diese Ausgabe Fugengold. Dazu gleich mehr, so viel vorweg. Das neue Album ist raus. Es war in der Promotion relativ überraschend, ohne eine große Ramp-Up-Media und Marketing-Phase vorweg. Jetzt ist es da, das neue Album Swag. Und Justin Bieber präsentiert sich als geläuterter Ehemann, junger Vater und vor allen Dingen als gläubiger Christ. 21 Songs ist das Ding schwer. Und er verarbeitet darin vor allen Dingen sein Leben, sein Alltag mit Ehefrau Hailey Bieber, seine Vaterrolle und seine spirituelle Reise. Für alle, die ihn nicht kennen, Justin Bieber, wahrscheinlich schon mal gehört, ist 1994 in Kanada geboren, wurde über virale YouTube-Videos entdeckt und dann hat er sein Debütalbum 2009 gedroppt, würde man sagen. My World heißt das und das machte ihn mit 15 Jahren schon zum internationalen Superstar. Seitdem ist wahnsinnig viel passiert, viele Alben in letzter Zeit hat er immer wieder kleine Skandale gehabt, sowohl gesundheitlich als auch andere öffentlichkeitswirksame Themen gehabt. Und vor allen Dingen hat sich Bieber in den letzten Jahren wiederholt und sehr öffentlich zum evangelikalen Christentum bekannt sozusagen, hat sich auch taufen lassen und trat in dieser US-Church-Szene immer wieder auch öffentlich auf. In dem Zeitartikel kritisiert Balzer jetzt, dass die Songs stilistisch sehr eintönig sind. Dominiert wird das Ganze von so einem Retro-Synthi-Sound. Er benennt den sogar als Yamaha DX7. Das kennt man so aus 80er-Jahre-Hits, so Thriller, Michael Jackson, diese ganze Ära. Und dass er das Album dominiert, ist fast noch zu nett gesagt. Ich habe es, wie gesagt, durchgehört. Es ist ein einziger, für mich persönlich im Musikgeschmack, wahnsinnig langweiliger Track. Also es sind wirklich diese Stanzen aus 80s Synth-Pop, die da abgefahren werden. Ich fand es ein unfassbar langweiliges Album und interessanterweise nicht nur musikalisch, sondern auch inhaltlich. Das ganze Album dreht sich thematisch um den Alltag an der Familie, auch um seine Frau Hayley, um familiäre Harmonie, um diese göttliche Gnade. Er droppt natürlich immer ganz viele Produkte von seiner Frau, auch wie irgendwie Lipgloss, und singt Lobeshymnen auf sie und so. Und ich, das Album selbst kommt aus dieser Schlagzeile. Das fand ich, wie gesagt, nicht besonders gut und deswegen auch nicht besonders spannend. Aber interessant finde ich viel mehr, was dieses Album irgendwie über den Musikmarkt und auch über die, ja, künstlerische Perspektive von Musik sagt irgendwie. Also A fand ich es interessant, dass auch wirklich so ein Weltpopstar wie Justin Bieber keine große Promo-Phase mehr hat. Also Five of Marketing, es muss nicht auf einen großen Paukenschlag hingearbeitet werden, sondern ja, Spotify, Apple Music, die dominieren sowieso mit der sinkenden Künstlervergütung. Und es geht um Merch, um Social Media, um Live-Erlebnisse, die sind mittlerweile viel wichtiger als diese klassischen Albumkampagnen. Das fand ich damals schon mal an dieser Release-Strategie. Plötzlich war einfach dieses Album da und das Coverfoto überall. Aber künstlerisch, inhaltlich, habe ich mich halt gefragt, was passiert denn, wenn irgendwie Popmusik, und Justin Bieber ist natürlich Peak-Popmusik, zu so einer Art spirituellen Hausmusik mutiert. Also da gibt es kein künstlerisches Risiko. Es gibt eher so Ehehymnen, weichgespülte, und 21 Songs lang wird dann immer das Gleiche erzählt. Ästhetisch komplett belanglos. Also für mich fehlt jegliche Ambivalenz, jeder Zweifel, irgendwas Unerwartetes, was Geheimnisvolles. Und ich habe gefragt, ob das irgendwie auch ein Spiegel unserer Zeit ist. Also wir sind umringt von Krisen, Kriegen, Rechtsruck, soziale Ungerechtigkeit, Klimakatastrophen. Du kannst dich natürlich da, du kannst eine Haltung zeigen als Künstler, in diesen Diskurs einsteigen. Oder gibt es ein Album wie Swag, was so eine komplette Flucht ins Private darstellt? Also komplett die Negierung von jeglichen Äußerungen zu sozialen, politischen Fragen, also komplett umgehen, was irgendeine Relevanz hätte, sondern nur noch die große Ich-Show, Justin Bieber, mein Leben, meine Ehe, mein kleiner Alltag. Ist das Ausdruck von Erschöpfung oder ist das so ein kalkulierter, affirmativer Rückzug in so eine, ja, in so konservative Sehnsuchtsräume, finde ich fast schon, ne? Mein christlicher Glaube, meine vorbildliche Familie, meine Tradition, und natürlich das große kapitalistische Loblied, was hinter all dem steckt. Und deswegen verorte ich das Album eher so nicht nur als uninspiriert musikalisch, vielmehr noch, glaube ich, ist das so eine Art, vielleicht bedient er so eine Massenfantasie von so einem in Anführungsstrichen gelungenen Leben. Also, ich habe es gerade schon gesagt, Hetero-Ehe, Haus in L.A., Glaube an den christlichen Gott, das große gute Geld, und verknüpft dann natürlich auch seine Privilegien mit Moral. Lifestyle wird dann mit Glaubensbekenntnissen verknüpft und es ist so eine Art elitärer Eskapismus, den er da die ganze Zeit besingt, und das ist mir irgendwie zu viel shiny Plastik, Privatmystik. Ich finde, guter Pop braucht immer Reibung, Kollision, Riss und eben nicht nur so ein 80er-Jahre-Synthi-Rhythmus, und Swag ist für mich deswegen in allen Kategorien durchgefallen.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe das Album auch gehört, weil du es vorgeschlagen hast. Das hat unsere Freundschaft nicht in eine Krise gebracht, aber herausgefordert. Zumindest für den Moment des Plattenhörens nur. Nein, ich finde, das ist relativ aufschlussreich, denn für mich ist das Album, ich habe es tatsächlich dreimal gehört, einfach um mich darauf einzulassen, also auch zu überlegen, okay, was erzähle ich dazu? Also was soll ich dazu erzählen, außer dass ich Justin Bieber noch nie spannend fand und ich kein Fan war und nicht dran. Also so, das wäre für mich überhaupt keine Bedeutung hat, aber was dann herauskam, ich fand einen perfekten Soundtrack zur Administration von Donald Trump. Denn er ist ein young white hero, der heterosexuell ist, super wichtig, der weiß ist, der privilegiert ist, der gläubig ist, ganz, ganz wichtig, und der sozusagen das Loblied des Neoliberalismus singt und dann aber sozusagen die Welt selber dann im Privaten lässt, also so Indikatoren hat, dass er sozusagen eigentlich Amerika repräsentiert, Americans Idol ist, aber die Finger lässt von Politik, denn die Politik, das machen die Großen, wie Donald Trump, Wenz und so weiter. Und das finde ich ganz interessant, dass man das auch so lesen könnte. Ja, also wie gesagt, könnte, im Konjunktiv natürlich. Das macht wahnsinnig viel Sinn und deshalb muss es unaufgeregt sein, deshalb muss es nicht groß sein. Deshalb setzt es auch so auf den Zeitgeist in Amerika, zumindest von dem denjenigen, die halt die Administration unterstützen, die dann aber auch immer dieses White Privilege haben, also diese Kämpfe um weiß sein, um privilegiert sein, um sozusagen auch wirklich auch das Glaubensthema, ist ein Riesenthema, das ist ja auch in der rechten Deutschland wahnsinnig groß, wo du denkst so, ja, boah, Neofaschisten und Glauben, das ist ja in der AfD spielt das eine Rolle, das sind ja keine säkularen Leute, die brauchen ja auch so bei jemand wie Götz Kubitschek und so, Schnellroder-Universum, die brauchen halt eine Gottesvorstellung, die brauchen halt sowas Religiöses, um es halt noch größer zu machen, bigger than life. Und dann ist dieses bigger than life ist halt so ein Quiet is a New Loud Ding. Also wie das früher diese Musikbewegung Anfang der Nullerjahre, so mit Kings of Convenience, also was ganz anderes natürlich, was die gemacht haben. Aber so, es ist ruhig, es ist unaufgeregt, es ist total alltäglich und ist einfach so ein All-American Darling, All-American Idol präsentiert. So ist die Welt, so hat's zu sein und so weiter. Also so habe ich das, ist es bei mir dann angekommen, nach ein paar Mal hören, vielleicht einfach nur mein verquerer, bösartiger Kopf, aber das machte so relativ viel Sinn für mich, als ich das Album gehört habe, als ich dieses, genau wie du gesagt hast, diese Nicht-Promo-Schiene und so weiter und auch wie er dann auf dem Cover sitzt, in diesem Schwarz-Weiß-Ding, dann natürlich muss er seine Tattoos zeigen und so und ist auch geschoren und also, ne, also auch so. So, das hat sehr viel von Reinheit, Purheit, ich habe nichts zu verbergen, es gibt keine Hinterbühne, so, ich habe auch noch eine weiße Unterhose an, also so halt, also es ist unglaublich pur, unglaublich rein, klar habe ich meine Tattoos, das ist so wie meine Namen, die ich mir hintrage und so, aber es geht einfach darum, was total Ehrliches, total Echtes, ohne Hinterbühne, so habe ich es wahrgenommen.
Ja, absolut, das ist bei uns anders angekommen, würde ich mal sagen. Bin gespannt, was die Fugis dazu sagen. Vielleicht haben wir auch ein paar Fans jetzt gerade verloren, weil sie Die Hard Beeps Fans sind. Das ist dann so. Markus, wir jedenfalls haben jetzt unser Urteil zu Justin Biebers neuem Album gesprochen, aber wir sollen nicht die einzigen Richter in dieser Folge bleiben. Du hast nämlich eine deutlich spannendere Schlagzeile noch mitgebracht.
Ja, und natürlich geht es um Frauke Borsius-Gersdorf und zwar um ihren Auftritt bei Markus Lanz am 15. Juli. Das ist die Debatte, die seit letzter Woche Freitag die Republik dominiert.
Wo Perspektiven aufeinandertreffen. Debatten.
Ich möchte mit einem Zitat von Frauke Borsius-Gersdorf in der Sendung Markus Lanz am Dienstag, dem 15. Juli, beginnen. Ich zitiere wörtlich. Das hätte man sich in seinen schlimmsten Träumen so nicht vorstellen können. Diese Art von Politisierung einer Verfassungsrichterwahl. Ich halte das für brandgefährlich, weil das die Debattenkultur und unseren Rechtsstaat gefährdet und irgendwann auch einmal ein Punkt gekommen ist, an dem wir uns Sorgen machen müssen um das Ansehen und die Arbeitsfähigkeit des Bundesverfassungsgerichts. Zitat Ende, eine Aussage von Frauke Borsius-Gersdorf. Worum geht es beim Skandal um Frauke Borsius-Gersdorf konkret? Der Skandal dreht sich um die politische und mediale Kontroverse rund um die Nominierung von ihr für das Bundesverfassungsgericht. Obwohl sie fachlich über alle Maßen qualifiziert ist, wird sie von Teilen der Politik, das heißt besonders von Vertreterinnen der Union, stark kritisiert. Die Vorwürfe basieren auf ihren rechtswissenschaftlich fundierten und politisch progressiven Positionen zu Themen wie Schwangerschaftsabbruch, Genderfragen, Ehegattensplitting oder dem Verbot der AfD. GegnerInnen werfen ihr vor, eine politische Agenda zu verfolgen und mit extremen, naja, vielmehr extremistischen Positionen ungebührenden Einfluss im Bundesverfassungsgericht nehmen zu wollen. Die Debatte ist äußerst emotional aufgeladen, begleitet von erschreckenden Diffamierungen, Morddrohungen und einer öffentlichen Kampagne gegen sie, die nicht nur eine Medienkampagne ist, sondern eine wirklich öffentliche Kampagne, an der viele unterschiedliche Akteurinnen und Institutionen teilnehmen. Das Ganze hat sogar zu einer Art Regierungskrise geführt, weil die Abstimmung im Bundestag verschoben wurde und die Koalitionspartner sich uneins zeigen. Die Reaktionen von unserem Bundeskanzler Friedrich Merz, Reaktionen von Spahn und anderen Unionsmitgliedern, aber auch natürlich von Markus Söder, der das Unheilige dieser Wahl und das Ungute dieser Wahl herausstellte, zeigen sehr, sehr deutlich, welche Problemlage hier steht zwischen politisch progressiven Positionen, die wissenschaftlich abgesichert sind, und einem Konservatismus und Traditionalismus, der nicht bereit ist, von grundlegenden Debatten, vor allem etwa mit Blick auf den Schwangerschaftsabbruch, sich auf neue Perspektiven einzulassen und so weiter. Mir geht es primär um den Auftritt bei Markus Lanz und nicht um die Debatte an und für sich, das wäre jetzt zu groß für unser Format. Bei Markus Lanz tritt Brosius Gersdorf erstmals öffentlich nach der gescheiterten Nominierung auf. Sie nutzt die Gelegenheit, um sich gegen die Vorwürfe zu verteidigen und ihre Position klarzustellen. Sie berichtet offen von Morddrohungen und beschreibt die Belastung durch die negative Berichterstattung sowie Diffamierungen wie Kindesmörderin. Das war ein Originalzitat. Sie betont, dass sie keine Fanatikerin sei, sondern eine Wissenschaftlerin, die ihre Meinungen sachlich und gemäßigt vertrete. Sie vertritt Meinungen, das hat sie immer wieder herausgestellt, etwa mit Blick auf den Schwangerschaftsabbruch, den 3/4 der deutschen Bevölkerung unterschreiben würden. Also sie spricht aus der Mitte der Gesellschaft heraus und nicht von irgendeinem extremistischen Rand. Lanz gibt ihr in einem Einzelgespräch sehr viel Raum, um ihre Sicht darzulegen, inklusive eines Eingeständnisses von Brosius Gersdorf ihrer möglichen Rückzugsbereitschaft, falls die Debatte das Vertrauen in das Gericht beschädigen sollte. Also sie stellt sich nicht über die Würde des Gerichts, sie stellt sich nicht über sozusagen die Bedeutung des Gerichts selbst und sagt auch, sie will auch keine Regierungskrise verursachen, wenn das dazu führen sollte. Sie erklärt auch, dass sie ihre Rolle als Juristin versteht und sie versteht sich als Juristin nämlich der Neutralität und Wissenschaftlichkeit verpflichtet und sie ist nicht politisch aktiv. Am Ende spricht sie davon, dass sie den Eindruck hat, ich zitiere, diese Art von Politisierung sei in der Republik schädlich für Demokratie und Justiz. Jetzt ist die Frage, wie lässt sich dieser Auftritt bewerten? Welche Bedeutung hat dieser Auftritt für den weiteren Verlauf der Debatte um Brosius Gersdorf? Der natürlich weit, diese Debatte wird weitergehen. Sie wird weiter sehr kontrovers geführt werden. Und ich habe keine gute Perspektive darauf, dass sie dann halt ins Amt kommen wird. Der Auftritt bei Lanz ist ein bedeutender Schritt für Brosius Gersdorf. Er zeigt ihre Bereitschaft, sich persönlich zu erklären und gegen diese ganzen diffusen und diffamierenden Vorwürfe anzugehen. Und sie macht das in einer unfassbaren Klarheit. Sie ist argumentativ so stark. Sie ist so gut vorbereitet. Ihre Positionen sind absolut nachvollziehbar, auch wenn man sie nicht teilt. Es ist klar, was sie möchte. Es ist klar, auf welchem Boden sie steht. Da gibt es keine Zwischenräume. Da gibt es unser, auf jeden Vorwurf geht sie ein. Jeder Vorwurf, dazu hat sie eine Haltung, die klar begründet ist auf Grundlage rechtswissenschaftlicher Perspektiven und natürlich auch verbunden ist mit persönlichen Haltungen. Ihre ruhige, sachliche Haltung wirkt glaubwürdig und hebt sie deutlich vom emotionalen Diskurs ab. Damit kann sie möglicherweise Sympathien gewinnen und das Bild einer unabhängigen Wissenschaftlerin stärken, die sich nicht von Hasskampagnen einschüchtern lässt. Sachlich, distanziert, klar und extrem beeindruckend, das, was wir gehört haben von ihr. Gleichzeitig unterstreicht dieser Auftritt auch die zentrale Rolle des Moderators Markus Lanz. Er schafft es, wie nicht immer in seiner Sendung, das muss man sagen, durch gezielte Fragen, etwa nach Morddrohungen und ihrer Rolle zwischen Öffentlichkeit und Wissenschaft, den Fokus auf Kernfragen ihrer Person zu lenken. Lanz kann auch ganz anders auftreten, sehr aggressiv sein, sehr angriffslustig sein und sehr klar seine Position als Moderator herauszustellen, wenn er Personen gegenüber hat, mit denen er überhaupt uneins ist. Bei ihr schafft er sehr viel Raum, damit sie ihre Stellungnahmen abgeben kann, auch ihre Persönlichkeit zum Vorschein kommt. Seine Fragestrategie ist dabei kritisch sachlich. Er hinterfragt vorsichtig die Grenzen der medialen Berichterstattung sowie Brosius Gersdorfs Selbstverständnis. Für den weiteren Verlauf dieser Debatte bedeutet das für mich, es besteht nun eine Chance, den öffentlichen Blick wieder auf die eigentlichen Kriterien für eine Verfassungsrichterwahl zu lenken, nämlich Fachkompetenz, Unabhängigkeit und Integrität. Der Auftritt kann dazu beitragen, emotionale Vorurteile abzubauen und den Diskurs wieder auf sachliche Argumente zu konzentrieren. Doch bleibt abzuwarten, ob diese Klarheit ausreicht, um den politischen Streit nachhaltig zu entschärfen oder ob die Polarisierung weiter anhält. Und man hat sehr deutlich gesehen, dass eigentlich die Ressentiments auf Seiten der Union gegen Brosius Gersdorf nochmal gestiegen sind, nach der Lanz-Sendung sich eigentlich nochmal bestätigt gesehen haben. Insgesamt zeigt aber der Auftritt von Brosius Gersdorf bei Lanz, auch in hochemotionalisierten Konflikten ist es möglich, mit Ruhe und Überzeugung aufzutreten. Für Brosius Gersdorf ist es ein wichtiger Schritt im Kampf um Akzeptanz und im Kampf gegen ihre Diffamierungen, sowohl für ihre Person als auch für das Prinzip unabhängiger Rechtsprechung. Am Ende bleibt aber aus meiner Sicht die Erkenntnis, dass in einer Mediendemokratie, in der wir leben, bei politischen Themen fast immer die Emotionen, der eigene Geschmack und ein medial konstruiertes Meinungsklima entscheiden und entscheidend sind und nicht die von Frauke Brosius Gersdorf von vielen Seiten so vehement abgestrittene Objektivität. Diese Objektivität entpuppt sich, und das hat auch Lanz, die Lanz-Sendung sehr deutlich gezeigt, einmal mehr als ein rein strategisches Ritual in der öffentlichen und medialen Debatte. Und das bedeutet, Objektivität, nach der alle schreien, ist hierbei kein Maßstab, sondern ausschließlich eine Marketingstrategie für die eigene Sache und gegen die Sachen derer, die man persönlich und inhaltlich ablehnt. Das heißt, meine Prognose ist, dass dieser Auftritt eins nicht geschafft hat, die Debatte in eine andere Richtung zu lenken. Es, glaube ich, keine Unterstützung gegeben hat, weil die Union sich einfach noch bestätigter fühlt, die Haltung umzudrehen. Ich würde es mir wahnsinnig wünschen, dass der Fokus auf das kommt, was von Brosius Gersdorf repräsentiert wird. Sie ist eine perfekte Besetzung für das Bundesverfassungsgericht. Aber im Endeffekt Emotion vor Diskurs.
Markus, mein Lieber, ein wahnsinnig spannendes Thema. Ich selbst habe die Landsendung nicht ganz gesehen. Ich habe da reingeschaut, nachdem du das Thema vorgeschlagen hast. Ich habe aber einen ganz anderen Ansatz dazu noch, weil du hast das wahnsinnig gut auf den Punkt gebracht. Ich wollte eigentlich nur davon erzählen, dass ich selbst einen Berührungspunkt mit dem Bundesverfassungsgericht habe. Ich bin in Karlsruhe geboren, habe da lange gearbeitet und war da auch in Studios und Agenturen. Und wir haben tatsächlich mit dem Bundesverfassungsgericht zusammengearbeitet. Auch die haben Broschüren und Bücher, die sie an Besucher und Ehrengäste rausgeben. Ganz elegante, tolle Bücher, also in rotem Samt eingebunden und so weiter. Und ich durfte damit reingehen und dann gab es da Fotoshootings, auch Porträts von Richterinnen und Richtern. Ich war nicht bei allen dabei, aber bei manchen. Und das hat mich total beeindruckt damals. Nicht, weil ich so eine institutionelle Hochachtung empfunden habe, sondern weil ich irgendwie, weil das schon irgendwie ein Amt ist, wo du irgendwie Würde und Intelligenz brauchst. Und das haben alle Richterinnen und Richter, die ich zumindest persönlich kennengelernt hatte, wirklich auch ausgestrahlt. Und das waren irgendwie, du hast gemerkt, dass das irgendwie sehr handverlesene Leute sind, die dieses Amt unfassbar ernst nehmen irgendwie. Und deswegen fand ich das so interessant, auch dieses Thema, weil sie auch in dem ganzen Diskurs zeigt, wie sie, was für eine Haltung sie hat und eigentlich genau damit belegt, dass sie eigentlich aus dem Holz geschnitzt wäre, um genau mit diesen Themen umzugehen. Nicht irgendeine Meinung, irgendeine Schlagzeile, irgendeinen Trend irgendwie darauf einzugehen, sondern ganz klare Linien hat, ganz klare Haltung, die du eben für so einen Job brauchst. Und deswegen, ja, das hat mich so ein bisschen an die Jobs von früher erinnert und ich bin sehr beeindruckt, wie sie da mit all dem umgeht gerade.
Ja, und ich fand, das Harte daran war, dass letztlich Lanz auch sehr klar gemacht hat, es geht darum, nicht die Kompetenz zu zeigen, dass die Vorwürfe, also die Vorwürfe zu entkräften und so weiter, das ist wichtig und so weiter, aber letztendlich geht es darum, die Menschen davon zu überzeugen, dass es persönlich passt. Also für jede Zuschauerin da draußen, für die Bevölkerung und so weiter, und das Gleiche gilt dann ja auch für Unionspolitikerinnen, die ja nur ihrem Gewissen vermeintlich verpflichtet sind und so weiter bei der Wahl. Und das ist das Tragische dabei. Es ist halt eben die Kunst an Streits und die Kunst von Widerstreiten und Differenzen, die in Deutschland immer schwieriger auszuhalten ist und konstruktiv zu nutzen ist. Und ich glaube, von der Kunst der Diskussion, von der Kunst des Meinungsstreits oder des Streitens selbst, müssen wir zur Kunst der Erschöpfung kommen.
Absolut, Markus, so ist es. Ich möchte euch den Artikel aus der Welt vorstellen, wo es um die Berlin-Biennale geht und eine Debatte, die weit über die Biennale selbst rausgeht, nämlich was kann und darf Kunst noch sein und was wird aus ihr, wenn sie nur noch moralisch richtig sein will?
Ein Blick auf die Werke und Ausstellungen, die gerade für Gesprächsstoff sorgen. Kunst.
Ich habe den Artikel aus der Welt mitgebracht von Cornelius Titel vom 16.07. diesen Jahres. Überschrieben ist er mit der Erstickungstod der Ästhetik durch die Moral. Ich will den Artikel erstmal kurz zusammenfassen. Es ist von Titel selbst ein Artikel, das ist eine Art Abrechnung mit der Biennale. Eigentlich auch eine Abrechnung mit dem ganzen Kulturverständnis, das sich, so zumindest der Autor, selbst entkernt hat. Und wir wollen uns das ein bisschen anschauen. Was ist dran an der Kritik? Was bedeutet das für Kunst, für Kultur, für Öffentlichkeit? Wir müssen natürlich auch gucken, dass es aus dem Springer-Haus ist, dass es ein Weltartikel hier ist. Und vielleicht ich trotzdem mit manchen Themen gar nicht uneinverstanden bin. Aber ich fasse erstmal den Artikel zusammen. Titel beschreibt diese 13. Berlin Biennale als Bankrotterklärung eines kunstfeindlichen Kunstbetriebs. Die Biennale zeigt politisch relevante Themen von postkolonialen Erinnerungen bis zu antiautoritären Protesten, verliere sich dabei aber vollständig im ästhetischen Moment, die formale Stärke und künstlerische Qualität vermissen lässt. Statt Kunstwerken sieht Titel überwiegend dokumentarische Installationen, Kochrezepte auf Sticktüchern, Archivordner und Audioarbeiten, die eher in den Deutschlandfunk als ins Museum gehören. Die Ausstellung sei geprägt von einer, Zitation, Mentalität des Sekundären, ein Begriff, den der Literaturwissenschaftler George Steiner geprägt hat. Es geht nicht um Kunst, sondern um die Vermittlung von Geschichte und Trauma. Da steht natürlich auch eine institutionelle Realität beim Autoren im Fokus, die ich nicht so ganz abstreiten kann. Es gibt Fördergelder vor allen Dingen für Projekte, die bestimmte Themen bedienen. Er nennt das Buzzwords, ich nenne das Themen. Es geht um Inklusion, Nachhaltigkeit, Queerness, Dekolonialismus und andere Themen. Und da gibt es eben eine neue Generation von Kuratorinnen und die pflegen diesen Zugang als, so der Autor, Titel, als alternativloses Dogma. Das heißt, für ihn ist die Berlin Biennale nicht mehr ein Fenster zur aktuellen Kunst, sondern Schaufenster globaler Krisen. Und deswegen hat er diesen dramatischen Headline gewählt. Wenn ich das jetzt irgendwie einordnen soll, weil ich ein paar Gedanken aus diesem Artikel selbst so empfinde, mit vielem natürlich gar nicht einverstanden bin, aber wenn wir uns jetzt mal erstmal kunsthistorisch das Ganze anschauen, Kunst war schon immer politisch und muss sie ja natürlich auch sein. Von Goya über Dadaisten bis hin zu heute natürlich. Und auch die Gesellschaftskritik in der Kunst ist kein neues Phänomen. Das gilt natürlich und vor allen Dingen jetzt auch für die Werke, die er bespricht. Postkoloniale Werke, feministische, queere Themen müssen aber, und da zumindest hat er bei mir diesen einen Einfallstor argumentativ gefunden, die müssen trotz allem künstlerisch überzeugen und nicht nur diese Themen bedienen. Und da gibt es aktuell, ich würde zumindest mal sagen, einen wunden Punkt oder einen Engpass. Es gibt so eine instrumentalisierte Kunstproduktion, wo der politische Content dem künstlerischen Werk übergeordnet ist, wo die Form manchmal fast zur Nebensache wird und die Inhalte oft nach moralischer Richtigkeit bewertet werden, statt nach anderen für Kunst total legitimen Kriterien wie Ästhetik und so weiter. Das ist natürlich nicht nur ein Problem für die Kunst, sondern auch ein Problem für die Rezeption. Wenn jede Arbeit sofort verstanden werden will, verstanden werden muss, dann macht das natürlich was mit Komplexität, mit Ironie, mit Ambivalenz, die dann oft auf der Strecke bleiben und so eine Kunst oft nur noch Betroffenheit auslöst, was natürlich eine starke Limitierung in der Wirkung und Möglichkeiten ist dessen, was Kunst eigentlich schaffen kann. Das hat viel mit dem Betrieb zu tun, mit Kuratorien, mit Förderanträgen, mit Kunstkritik. Da geht es natürlich extrem auch um eine Kommunikationslogik heute. Also welche Erzählung erzählt sich gut auf Social Media? Welche Perspektive ist vielleicht gerade diskurskompatibel? Was können, sollen wir zeigen? Und dazu kommt noch eine große Identitätslogik. Also Ausstellungen stellen vermehrt nicht Werke aus, sondern tatsächlich die Identitäten der Werksschaffenden oder Beteiligten. Das Was und das Wie tritt dann oft hinter das Wer. Und das ist für mich zumindest aktuell ein Nadelöhr. Das ist natürlich ein legitimer kuratorischer Ansatz auf jeden Fall. Aber du brauchst natürlich eine viel mehr Ressourcen, eine deutlich größere Menge, um künstlerisch eine Qualität oder auch da eine Differenziertheit in Aussagen zu einem bestimmten Thema oder in einem bestimmten Spektrum finden zu können. Also es gibt ganz konkret Aufrufe und die Suche dann nach zum Beispiel nicht weißen, queeren Künstlerinnen, was ja total legitim ist, aber ich finde, die brauchen trotzdem die Werke, die dann eine Aussage haben müssen. Und da ist es eher ein Versagen von Kuratorinnen aus der Kommunikationslogik raus und nicht der Künstlerin selbst. Ich habe noch einen weiteren Gedanken, den will ich dir dazu geben. Ich finde solche, weißt du, in solchen Formaten verkommt dann manchmal das Werk selbst zu so einer Art, ja, fast moralischen Fußnote, weil es dann gar nicht mehr um das Werk geht, sondern es sind sehr einfache Botschaften, eindeutige Standpunkte, auch eine klare Freund-Feind-Logik und es ist total stark eigentlich im Aktivismus verordnet so. Und ich sage überhaupt nicht, haltet Kunst unpolitisch. Im Gegenteil, die muss politisch sein, aber sie muss auch komplex sein. Die darf auch mal falsch liegen. Diese Freiheit muss sich die Kunst, glaube ich, nehmen können. Die kann mal böse sein, zynisch, widersprüchlich, unbequem. Und dieser Wirkraum, der fehlt manchmal. Und das ist nicht Problem von Einzelnen, von Künstlern oder einzelnen Museen, sondern ich glaube eher an diesem Konstrukt, was ich versucht habe zu skizzieren gerade, weil es eben nicht nur um so eine didaktische Erziehung geht im Museum. Und das ist auch der Kritikpunkt, den ich verstehe an dem Autor. Vieles andere, was er schreibt, sehe ich natürlich nicht so. Aber zusammenfassend ist, glaube ich, die Berlin Biennale eher so ein Symptom oder Zeichen von so einem System, das sich irgendwo zwischen Diskurs und verschiedenen Dogmen oder Richtlinien gerade so ein bisschen verliert. Und mir wäre es wichtig, dass man über Kunst nicht nur Haltung zeigt oder eine Agenda bedient, sondern wirklich die Werke und einzelnen Perspektiven wieder gefördert werden und in dieser Auswahl trotzdem die Kunst im Mittelpunkt steht, weil sonst, klar, sonst kannst du richtig gute Dokus und Hörbücher machen, aber die musst du vielleicht nicht im Rahmen der Biennale zeigen. So ambivalent zu dem Weltthema, mein Lieber.
Ja, ich glaube, ich bin auch ambivalent zu dem, was du berichtet hast. Also auf der einen Seite kann ich nachvollziehen, dass beim künstlerischen Schaffen immer sozusagen der Fokus auf dem Schaffensprozess, auf dem Werk und so weiter legen sollte. Aber die Frage ist, ob du überhaupt stark trennen kannst, ob du Kunst stark von Politik trennst. Das macht ja radikal Jonathan Mese, Diktatur der Kunst sozusagen als sein Motto, bevor er bloß nicht den Teufelskreis Politik, sag immer schön nein, danke. Politik ist immer der Anfang vom Ende der Freiheit, also Mese das entwirft. Aber ich glaube gar nicht, dass du so stark trennen kannst, weil es verschiedene Implikationen ist. Woher kommst du als Künstlerin? Welches Geschlecht hast du? Welche Geschichte von Marginalisierung hast du hinter dir? Und so weiter. Also soziale Situierung, Privilegien, Nichtprivilegien, etc. Zugang zu Materialien, zum Kunstmarkt. Ich glaube, das ist alles, das ist für mich alles politisch per se und fließt sozusagen ins Werk mit hinein. Und diese, also sagen wir nicht, du hast ja auch nicht gesagt, dass es eine klare Trennung ist, aber ich weiß schon, aber dieses Moment ist klar, das sehe ich nicht. Ich sehe Ambiguitäten und Ambivalenzen und Mischverhältnisse, die sich selbst nicht in die eine oder andere Richtung auflösen lassen. Und wenn du aber nur sagst, ich suche etwas, um eine politische Ideologie zu repräsentieren, sich materialisieren zu lassen, sich erlebbar machen zu lassen, dann stellst du einfach sozusagen die Ideologie über das, was du tust. Und du kannst ja auch als wenn du Gärtner bist, kannst du ja auch mit einem politischen Verständnis sozusagen Landart betreiben, so, ja. Oder als Gärtnerin schauen, was bedeutet das für deinen Garten? Wenn du deinen Garten sozusagen alleine wirklich als eine, so diese britischen Gärten, diese Garten als Kunstform und so weiter. Also ich fantasiere in den Raum rein hier, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Auch das kann sozusagen mit einer Haltung und so weiter verbunden sein. Aber das Moment, mir ist wichtig, nicht die Ideologie über dein Tun zu stellen und alles, was du tust, Ideologie sein zu lassen und Ideologie sprechen zu lassen. Und dann wird's für mich uninteressant. Aber diese klare Trennung oder so eine klare, ganz bewusste Trennung zwischen, naja, da ist Kunst und da ist Politik und so weiter, das kann es für mich so nicht geben, alleine schon aus dem Moment deiner Herkunft her, deines Geschlechts her, deiner Privileg und so weiter und so weiter. Ja.
Ich glaube, die Trennung wollte ich gar nicht so unterstreichen oder so herbeiführen, aber du hast mich noch auf zwei andere kurze Anmerkungen gebracht, ne, weil wir jetzt gerade über die Konservativen und die vielleicht auch die Angst vor woken Themen und der Angst, gecancelt zu werden, so viel gesprochen haben. Es sind vor allen Dingen konservative Kräfte, die kulturelle Freiheiten beschneiden. Also wenn die CDU zum Beispiel eine Ausstellung von Künstlerin Sophia Süßmilch schließen lassen will, weil sie angeblich sexuell anstößige Inhalte, ich glaube, da haben wir sogar kurz drüber gesprochen, dann ist das irgendwie ein kulturpolitischer Skandal. Und was ich vor allem mit Hinblick auf den Kunstmarkt meinte, wenn wir in andere Bereiche gucken, das wollte ich noch anschließen. Wir haben letzte Woche kurz über dieses scheußliche Go Woke, Go Broke, diese rechte Parole gesprochen, die oft im Zuge von Streamingdiensten oder Filmen herrscht. Das ist ja eine rechte Parole, aber ich finde, es gibt immer wieder Serien, die zum Beispiel die in Anführungsstrichen woken Themen perfekt einarbeiten können, die das aber nicht als Form oder als Thema machen. Wenn ich mir Sex Education, The Bear und so andere Serien angucke, die sind total divers, ohne diese Themen voranzutragen oder auszubeuten, sondern die machen das mit einer Selbstverständlichkeit und inkludieren es in ein fantastisches kulturelles Produkt. So meine ich das. Es gibt tolle Beispiele in anderen Bereichen und ja, da müssen wir hin.
Da müssen wir hin. Jetzt müssen wir erstmal aufhören. Liebe Fugis, wir sind am Ende. 19. Juli erledigt. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bleibt uns gewogen, gebt uns Feedback, folgt uns, liked uns, hatet uns. Was auch immer. Aber eins ist wichtig bei allem und das wird uns der große Philosoph Marc Thaddäus Süß zum Rausgehen sagen, bevor wir die Fugengoldtür für diese Woche schließen.
Fugis, bleibt golden.
Das war Fugengold. Das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, hinterlasst eine Bewertung und empfehlt uns weiter. Wir hören uns nächsten Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Sprecherin der Kategorien Lotte Haus.
Fugengold wird produziert von Sweet Spot Studio.